1000 Euro Krisenprämie, was passiert eigentlich alles gerade in Deutschland? Fühlt sich irgendwie jeder verarscht, vom Azubi bis zum Großunternehmer? Was tut die Politik, was tut sie nicht? Eigentlich wollen wir hier auf dem Kanal nicht so über Politik reden, aber irgendwie kriegen wir es nie hin. Auf jeden Fall interessante Folge. Wir haben 40 Minuten diskutiert über die Ist-Situation und über die Preissenkungen bei den Tankstellen, aber auf der anderen Seite Tabakerhöhungen, macht das alles Sinn? Und sind wir denn tatsächlich einfach vielleicht nur eine Neidgesellschaft geworden? Also guck gerne rein und wir freuen uns auf dein Like und deine Kommentare und lass gerne ein Follow da.
Was machen wir denn?
Ja, sag du. Über was willst du denn reden heute, Jungchen?
Jungchen, deine Mutter.
Keine Ahnung. Bei welchem Thema kriegst du Puls?
Oder kein Puls? Ich habe gesehen, zumindest in deinen sozialen Netzwerken hat dich, oder was heißt in deinen sozialen Accounts ist ein bisschen das Thema hochgekocht mit den 1000 Euro Inflations-Like-Prämie.
Ja. Naja gut, das
Energieprämie.
Mittlerweile gibt es ja da Gott sei Dank auch viele Politiker, die darüber sehr abschätzig sprechen. Und der Kubicki hat so schön gesagt, das ist wie wenn ich sage, du kriegst einen BMW, aber dein Nachbar muss ihn bezahlen. Das fand ich einen sehr, sehr schönen. Ja, es ist natürlich Quatsch einfach. Ne? Also du kannst nicht sagen, ich entlaste die Bürger und eine dritte Instanz soll das aber nachher bezahlen. Und es schafft natürlich unglaublich viele Begehrlichkeiten. Also ich kenne viele Unternehmer, da standen am Montag dann die Mitarbeiter und sagen, mit welchem Lohn wird denn das ausbezahlt? Und der Unternehmer sagt, wir bezahlen das gar nicht aus. Also wenn du 100 Mitarbeiter hast, brauchst du 100.000 Euro und die musst du ja nicht im Umsatz, sondern in Marge haben. Und wenn du 10% Marge hast, brauchst du 1 Million Euro mehr Umsatz und die wenigsten Unternehmen machen einfach mal 1 Million Euro mehr Umsatz. Mhm. Und dann hättest du ja nur 0 auf 0. Mhm. Also, und da hast du keinen Kunden, der selber in die Insolvenz geht, dann hast du keine Preissteigerungen dabei und das ist... Also die Rhetorik ist schon heftig, auch dieses, das können ja Unternehmer absetzen, was der Merz gesagt hat, ist ja inhaltlich und faktisch auch falsch, ich kann das nicht absetzen, das ist einfach gewinnschmälernd. Und wenn kein Gewinn da ist, kann ich auch keine Gewinne schmälern. Ne? Also das Problem ist nicht, dass die Wirtschaft momentan extrem viel Geld hat und das wird halt falsch verteilt, ne? Dann könnte ich sagen, okay, wird ein Schuh draus, sondern das Problem ist, dass viele Unternehmen momentan um ihre Existenz kämpfen und auch um jeden Arbeitsplatz kämpfen. Alle 20 Minuten geht ein Unternehmen pleite gerade.
Höchste Insolvenzzahlen in der vergangenen 15 Jahre, ne? Da muss man aussehen.
Ja. Also es gibt immer Insolvenzen, ne? Und wenn man das ein bisschen distanzierter sieht und ein bisschen unaufgeregter sieht, sind das auch normale Prozesse. Ne? Ist auch immer die Frage, was eine Insolvenz. Und eine Insolvenz bedeutet auch nicht immer, dass das Unternehmen weg ist und ne? Also
Ja, aber wir haben trotzdem Rekordzahlen diesbezüglich. Ne? Also es zeigt halt einfach den ökonomischen und wirtschaftlichen Druck halt einfach, ne? in Deutschland, dass der zugenommen hat durch diverse Dinge. Ja. Je nachdem, wie du drauf guckst, ne, sind wir das 5. oder sogar 6. Jahr in der Rezession. Okay. Ja. Dementsprechend also war so halt auch noch nicht historisch.
Ja. Naja, wir sind letztens eingesehen, der gesagt hat, wir sind faktisch in einer Deflation. Also wir sind eigentlich schon wesentlich weiter als nur in...
Ja, offiziell ist es zumindest eine Rezession.
Ja, genau. Und der sagt halt, also alles, was momentan politisch passiert, ist kein Gegengewicht, also ist keine Gegenmaßnahme zu dem, was du wirtschaftlich beobachtest. Also du müsstest investieren, du müsstest Bürokratie nicht nur 20 Jahre erzählen, wir bauen jetzt bald Bürokratie ab, sondern du müsstest das halt mal tun. Ne? Und wir sehen das ja in der gesamtpolitischen Rhetorik. Jeder erzählt immer nur, man sollte. Mhm. Ja, aber wieso erzählt, also egal, ob es jetzt die CDU, die SPD oder die Grünen sind, jeder war in der Regierung, mehr als nur ein Jahr. Und jeder erzählt, wir sollten dann mal. Hm. Ja, aber warum hast du nicht? Oder warum tust du nicht? Also es ist immer so dieses, jetzt bräuchte ich nochmal eine Legislaturperiode und dann könnte man eventuell mal machen. Und ich glaube, dass da die Leute auch die Schnauze voll haben. Die Unternehmer haben die Schnauze voll, die Mitarbeiter haben die Schnauze voll, die Rentner haben die Schnauze voll, die Schüler haben die Schnauze voll. Und du merkst ja an jeder Ecke, eigentlich werden wir, also so leid wie es mir tut, im Kindergarten fängt das an, ne, irgendwie... den ganzen Tag hier Schließzeiten, hier verkürzte Öffnungszeiten, Personalschlüssel, dann geht es in die Schule. Was lernt dein Kind in der Schule? Das Gleiche, was er 1975 in der Schule gelernt haben. Also es hat nichts mit der Ist-Zeit zu tun. Dann gehst du in eine Ausbildung, hast mit der IHK zu tun. Da sitzen auch überall nur Kasper. dann gehst du in den Betrieb, dann wird dir 50% von deinem Lohn irgendwie abgezwackt mit Sozialabgaben, wirst Unternehmer, dann schickt dir die GEZ schon die Rechnung, da hast du noch nicht einen Euro verdient. Also irgendwie glaube ich jetzt, wir laufen halt auf was zu, was nicht gut wäre. Ne? Also wenn wir jetzt wirklich, wenn sich alle hinsetzen und mal sagen, wie sinnhaft ist das, was wir da tun, dass wir morgens arbeiten gehen oder dass ich morgens mein Geschäft aufschließe, müsste eigentlich jeder sagen, wofür? So, und das ist halt unglaublich gefährlich. Und deswegen, aber ohne es jetzt zu politisch zu machen, aber deswegen gibt es jetzt Umfragen, wo die Blauen ganz vorne sind. Weil natürlich jeder sagt, ja, eigentlich war schon jeder irgendwie an der Regierung beteiligt, außer die. Wähle ich halt die, weil der Rest hat es auf jeden Fall mal nicht gemacht. Selbst die Linken sind ja irgendwo in Landtägen mit dabei und so. Und ich halte das für keine gute Entwicklung.
Ich meine, jetzt mischen wir schon wieder Themen, wo wir theoretisch auch... Ich meine,
wo wir gar nicht hinwollten.
Nee, nicht, wo wir nicht hinwollten. Ich meine, die Frage ist ja so ein bisschen auch, woran könnte das denn liegen? Ne? Und da gibt es ja auch diese Gallup-Studie, aber da kann man vielleicht eine extra Folge ein bisschen dazu machen, um das näher zu beleuchten. Also ich glaube noch mal ein bisschen, um den Schritt zurückzumachen, du hast jetzt viele Punkte genannt. Ne? Also wir sind in einer schwierigen Lage, ne? Also geopolitisch auf jeden Fall, ne? Mit dem Iran und allem drum und dran. Dadurch dann auch Energiepreise, die halt dann auch durchaus steigen, Öl, Gas etc., diese ganzen Dinge, dieser ganze Rattenschwanz. Und das merken wir natürlich an der Zapfsäule, wenn wir dann in dem Moment dann mit dem Auto dann unterwegs sind. Es sind ja diverse Dinge, die dann auch diskutiert werden, wie beispielsweise oder auch beschlossen sind, ne? Die Erhöhung nur auf einen Tag gesetzt, der Benzinpreise, ne, das war auch schon ein bisschen, also hätte man sich strategisch durchdenken können, was dann passiert. Ne, das, was jetzt halt passiert ist, dass halt die Preise so hoch gesetzt werden, dass man am kurz vor 12, einen Tag später halt dann sozusagen das Mittel oder trotzdem Gewinn halt eingefahren hat. Was mich so ein bisschen stört, ist, du hast die Rhetorik schon angesprochen. Also ich hätte halt immer erwartet, dass wenn da jemand sich vorne hinstellt, unabhängig davon, ob das jetzt... Also wer das jetzt ist von den Leuten, die da Entscheidungen treffen, dass man, wenn man etwas verkündet, ne, dass das dann auch zumindest so durchdacht ist, dass es Hand und Fuß hat. Ne, aber dann waren, also die Frage war ja immer, wer kontrolliert denn jetzt beispielsweise, dass halt die Reduzierung, jetzt stehen ja die 17 Cent im Raum, die wir dann reduziert haben.
Ich glaube, dass die Ölkonzerne sich das nicht selber ein.
Ja, also wir bräuchten doch in irgendeiner Form einen Mechanismus, um zu prüfen, dass das nachher dann tatsächlich halt auch wirklich auf dich, mich, den Pendler nachher dann auch runtergelegt wird oder umgelegt wird. Ne? Solche Dinge oder halt dann die 1.000 Euro, die halt ausgezahlt werden, dass das so durchdacht ist, dass wenn mir jemand fragt, ja, aber wie kann ich denn als Unternehmer das dann irgendwie absetzen, dass, oder kann ich es absetzen, ne? dass da zumindest so viel, dass dann dementsprechend halt einfach Hand und Fuß diese Aussagen halt haben, um dann halt zu sagen, okay, da kann man sich dran wenden oder es gibt eine Anlaufstelle oder wie auch immer, ne, wenn ich Informationen haben möchte, dann kriege ich die Dinge. Ist ja nicht nur für den Unternehmer interessant, sondern halt auch für den Mitarbeiter, der dann nachher sich vielleicht auch schlau machen kann und sagen kann, wie kriege ich das denn, ne? Wie kann ich das vielleicht auch einfordern etc. Solche Dinge. Also Transparenz und Kommunikation ist halt echt, finde ich, ein bisschen herausfordernd oder schwierig.
Erstmal so. Also ich zahle es ja meinen Mitarbeitern und ich habe dann gesagt, aber Leute, es gibt dazu nichts. Also ich kann euch nicht sagen, wann. Ich kann euch nicht sagen, wie ich das verbuchen muss. Also das wurde gesagt. Aber wenn ich als Unternehmer sage, jetzt behaupte ich mal, bin ich einer von nicht ganz so vielen. Übrigens, ich würde das gerne meinen Mitarbeitern bezahlen. Also dazu gibt es nichts. Weißt du, das wurde vom Balkon geschrien. Aber wie und wo, also du musst ja alles kontieren. Also weißt du, auf dem Gehaltszettel steht ja nachher, was weiß ich, 39 Lohn und Gehalt, 96 Fahrtkosten. Ne? Also du musst das ja kontieren. Es gibt dazu noch nichts. Weißt du, dann denke ich mir, wie kann ich das in der Pressemitteilung? Jetzt wollen 42 Millionen Arbeitnehmer sagen, ich würde mich auf jeden Fall mal für dieses Thema interessieren. Und jetzt sagst du als Chef, ja gut, komm, wir zahlen das. Aber wann und wie und wo, keine Ahnung.
Ja,
also dann denke ich mir, wie bescheuert muss das denn sein? Und so wie du sagst, ne, das muss doch mit Hand und Fuß, ich kann das nicht einfach so rausproleten. Und der Merz hat ja jetzt gesagt, also es ist ja nur ein Angebot, er versteht das nicht, dass das jetzt auch von den Arbeitgebern so negativ. Dann denke ich mir, aber es sind doch Begehrlichkeiten. Also ich gehe Donnerstagabend schlafen, und habe am Freitag einen Mitarbeiter, der eine Begehrlichkeit hat, die ich nicht geweckt habe. Mhm. Also weißt du, wenn ich jetzt zu dir sage, Mensch Dennis, wenn du das und das und das machst, dann befördere ich dich. Das habe ich ja selber gemacht. Oder wenn du sagst, hey Chef, ich will 500 Euro mehr und wir sagen, hey, wenn das und das passiert, habe ich ja gemacht. Aber jetzt kommt von außen so eine Scheiße, die ja nicht wenig ist. Mhm. So, und also ne, ich sag, also auch mit Mindestlohn und allen möglichen Krimskrams, also wir haben halt mittlerweile Markteingriffe vom Staat und man sieht ja auch, was Investitionsflüsse aus Deutschland raus sind, man sieht halt, die Unternehmer haben natürlich hier ihr Kapital, ne? Letztens hat ja die Heidi Reicheneck gesagt, was soll der Herr Schwarz machen, der kann ja nicht seine Lidl-Filiale nehmen und irgendwo anders hintragen. Und da hat die Frau Reicheneck natürlich recht, aber der Lidl-Gründer kann sich halt entscheiden, ob er die nächste Milliarde in Deutschland investiert oder in Portugal. So, ne? Also
ja, und unabhängig davon, wer oder wie halt, also Gelder, die abfließen, kommen halt nicht mehr so schnell wieder. Ne? Also wenn, genau, wenn ich mich jetzt als Mercedes beispielsweise entscheide, in Ungarn ein neues Werk zu bauen anstelle von in Deutschland, dann plane ich ja nicht für die nächsten 3 Jahre. Und das Ding muss erstmal in 2 Jahren gebaut werden.
Und wenn
dann
Deutschland kommt und sagt, hey, wir hätten was zum Positiven für dich verändert, dann sage ich ja nicht, ich baue das Werk in Ungarn ab und baue das jetzt in Stuttgart auf. Also ist ja BASF, ne? 2 Milliarden Investitionen, die größte Investition der Geschichte bei BASF. Und BASF ist kein Unternehmen, was 10 Jahre alt ist. Und dann sitzen wir da und sagen, ja, und jetzt planen wir, wir könnten da Stellschrauben. Du, die sind jetzt in China. Also, und also vielleicht kommen die in 50 Jahren zurück, also weißt du so, aber in den nächsten 12, 15 Jahren. Ja, 50 Jahren
vielleicht nicht, aber lass es mal gut 20 Jahre sein. Ne?
Also aber wir, also ich glaube nicht, dass ich es noch in meiner Arbeitszeit erleben werde, also vielleicht am Ende, aber weißt du, das ist jetzt kein Zyklus, wo du sagst, meine Tochter macht dann trotzdem ihre Ausbildung in 10 Jahren vielleicht da. Das ist zu weit weg, weißt du? Und ich glaube, dass das ja auch wieder Sachen sind. Wir verlieren jeden Tag 1500 Industriearbeitsplätze. Gut bezahlte Industriearbeitsplätze. Da sind ja auch viele Steuern dahinter. Ne? Jeder kann sich sein Häuschen leisten oder wie auch immer. Und wir steuern da auf was zu. Und wie gesagt, die Politik setzt sich halt hin und sagt immer, wir könnten, wir sollten. Mach doch. Mach doch. Ich weiß so, wieso ruft mich das Finanzamt, ein Schweizer Unternehmer, also witzigerweise habe ich jetzt einige Schweizer Unternehmer in den letzten Wochen kennengelernt. Grüße gehen raus an den Danny, haben wir auch einen Podcast aufgenommen für meinen Podcast und er sagt, Martin, mich ruft einmal im Jahr das Finanzamt an und fragt mich, ob sie mir helfen können, ob alles okay ist. Die rufen mich an.
Ist doch top. Mega.
Wenn in Deutschland das Finanzamt anruft, weißt du, dass du ganz kurz vor...
Das war den
Handschellen. Da musst du deiner Familie für längere Zeit Tschüss sagen. Es ist brutal.
Ja, aber das wäre ja genau diese Anlaufstelle, die man sich wünschen würde, ne? Wenn dann sowas dann kommt.
Und stell dir mal vor, die Berufsgenossenschaft würde präventiv in deinen Betrieb kommen und würde nicht sagen, das ist falsch, das ist falsch, das ist falsch, sondern würde zum Unternehmer sagen, ich zeig dir das mal. Unvorstellbar in Deutschland. Oder die IHK. Ich habe heute den Newsletter von der IHK bekommen. Könnte ich reinschlagen? Da steht einfach nur drin, was schiefläuft. Jetzt zahle ich einen Zwangsmitgliedschaftsbeitrag, damit die in der Politik meine Interessen vertreten. Setzen 6.
Ich merke, du sprichst dich hier gerade ein bisschen in Rage. Genau. Ja, aber du hast jetzt auch viele Sachen angesprochen, ne, die halt auch wieder diskutiert werden. Und ich glaube, also der Hauptpunkt ist ja, also wir hatten ja beispielsweise auch schon in einer vorherigen Folge irgendwann Stellantis angesprochen, ne, die Rieseninvestitionen in den USA machen, aber hier in Europa Stellen abbauen.
Ja.
Das ist ja eine Vertrauensgeschichte. Ne? Also wenn ich sozusagen, egal wieder, wer von den Entscheidern vorne steht, ne, ich repräsentiere ja dann eine gewisse Wählerschaft oder ich repräsentiere den gewissen Gesellschaftszweig oder die Gesellschaft generell, ne, wenn ich jetzt hohe Ämter habe, dann geht es ja darum, auch Vertrauen aufzubauen gegenüber der Industrie, gegenüber beispielsweise auch anderen Ländern etc. Und mir scheint so ein bisschen, dass dieses Vertrauen dann auch schwindet, nicht nur dann halt nach außen hin, sondern auch intern, wie du jetzt gerade gesagt hast, dass dann beispielsweise Unternehmer enttäuscht sind, aber auch der Mitarbeiter danach enttäuscht sind, wenn der Unternehmer mir nicht sagen kann, wie das, was versprochen wurde etc. oder angedeutet wurde, halt nicht bezahlt werden kann. Ne?
Ja, und halt auch dieses Aufstiegsversprechen, was wir ja, also wenn du jetzt wieder eine Subebene runtergehst, wir versprechen ja jungen Menschen, wenn du fleißig in der Schule bist, wird mal was aus dir. Wenn du jetzt zur Uni gehst, dann wird was aus dir. Dabei stimmt es ja nicht mehr. Weißt du, und das merken ja auch die Leute, sondern wenn du tust, wird was aus dir. Und diesen Change haben wir ja noch gar nicht gemacht.
Das ist der zweite Ding, an den ich ansprechen wollte, das waren die Anreize schaffen, genau, in dem Moment. Es wurde jetzt beispielsweise ja auch diskutiert, Ehegattensplitting aufzuteilen. Was rein von dem Konzept betrachtet eigentlich eine relativ gute Sache ist. Ne? Dass wenn sozusagen einer mehr verdient, einer weniger verdient in der Familie, dass das gesamt betrachtet wird und dementsprechend die Steuern dann gezahlt werden. Oder wenn halt beide gleich verdienen, dass es dann trotzdem dementsprechend halt einfach von der Besteuerung dann halt auch passt. Und es ist ja auch gut, dass da Familien ein Stück weit auch gefordert sind, weil Familien manche können auch, also je nachdem, wie du es halt siehst, ist vielleicht auch das der Sinn des Lebens, ne? Kinder kriegen. Und ja, für die Zukunft halt, ne? Also beizutragen etc., Zukunft des Landes, Zukunft der Gesellschaft, wie auch immer. Und das erreicht man halt auch nur durch Familien. Ne? Das heißt, wenn dieses Ehegattensplitting wegfallen würde, ist die Frage auch wieder Anreiz. Ist das dann, hat die klassische Familie oder die Art der Familie überhaupt dann einen Sinn? Ne? Was mache ich denn eigentlich, wenn ich mit meinen Kindern trotzdem viel Zeit verbringen möchte? Ne? Aber ich bin ja dann gezwungen, beispielsweise arbeiten zu gehen. Ja. Also
schwierig. Ja, aber ich glaube, wir haben generell, das ist jetzt natürlich ein controversial Take, aber was wir immer wieder vergessen ist, in dem Moment, wo ich die zentralen Dinge aus der Gesellschaft rausnehme, weil ich das Gefühl habe, ich muss es wieder jedem recht machen, verlierst du natürlich Anreize. Jetzt könnte ich natürlich sagen, ich habe im Unternehmen 10% Gewinnmarge, ich zahle die 10% Gewinnmarge an meine Mitarbeiter aus, dann kann ich aber wiederum nicht investieren. Mhm. Jetzt habe ich das meinen Mitarbeitern recht gemacht, verhindere aber dadurch neues Wachstum, weil ich ja nicht mehr investieren kann. Jetzt sage ich, okay, Paare ohne Kinder oder Unverheiratete, denen gebe ich jetzt auch dieses Privileg. Ich habe da gar nicht so eine Meinung dazu. Aber jetzt sagst du natürlich, ja, aber wofür soll ich denn das jetzt? Also weißt du, so Kinder nicht. Also ich kenne keinen, der sagt, ich mache jetzt aus steuerlichen Gründen Kinder oder ich mache keine Kinder. Aber ich meine, am Ende der Zeit hast du halt eine ganz andere Belastung als
ja klar, du überlegst es dir halt, was bedeutet das für die nächsten 18 bis 20 Jahre deines gemeinschaftlichen Lebens oder deines Lebens diesbezüglich, das halt dann.
Und wie gesagt, also es ist halt immer eine Frage des Invests und ich bin halt ein Fan von Belohnen und nicht von Bestrafen. Also das ist jetzt wieder die nächste politische Keule. Aber Berlin hat ja jetzt die Zwangsausbildung.
Hatte ich auch noch als Punkt heute.
Ich bin wirklich gespannt, ob wir in 5 bis 6 Jahren nicht wirklich haben, Herr Jäger, vom Gewinn her teilen wir Ihnen jetzt einfach eine Mitarbeiter zu.
Vielleicht kannst du kurz nochmal beschreiben, was da in Berlin beschlossen wurde.
Also da wurde jetzt beschlossen, dass Unternehmen ab 10 Mitarbeiter entweder ausbilden oder einen Strafbeitrag zahlen. Mhm. Also du musst sozusagen ausbilden, ansonsten nimmt dir der Staat Geld weg.
Also wenn du ein Unternehmen in Berlin bist,
genau,
mehr als 10 Mitarbeiter hast.
Vollkommen losgelöst was?
Egal was du machst, genau, du musst ausbilden oder
Strafe bezahlen.
Von deinem jährlichen Umsatz etc.?
Nee, also die Strafe ist die ist lächerlich. Ich glaube, die Strafe sind 1.000 Euro pro Jahr oder so. Mhm. Aber es ist ja der Anfang einfach. Und das bedeutet, also da gibt es jetzt, also in Berlin gibt es ja viele Startups und da gab es jetzt auch, wenn ich es richtig mitbekommen habe, relativ viele Startups, die haben, glaube ich, einen Brief geschrieben und haben halt gesagt, also wir sind halt ein Biotech 15 Mitarbeiter, was sollen wir denn bitte ausbilden? Also wir brauchen hier Akademiker, die in der Forschung irgendwas machen, aber was soll ich denn jetzt ausbilden? Ich habe A, keine Ressourcen, B, hätte ich gar keinen Ausbildungsberuf, den ich hier ausbilden könnte und jetzt werde ich, und das sind ja wieder 1.000 Euro, die ich jetzt einem Mitarbeiter zum Beispiel keine Prämie bezahlen kann. Also egal, wie ich es hindenke, oder 1.000 Euro ein MacBook, weniger, was ich bezahlen kann. Und ich sage, wenn du das halt 2 Schritte weiter denkst, dann wird aus den 1.000 Euro 10.000 Euro Strafe, dann wird aus dem 10-Mann-Betrieb ein 5-Mann-Betrieb. Also weißt du, und dann sind wir wieder in so einer, Unternehmer werden immer gezwungen. Also ich bin gezwungen, in die IHK einzuzahlen. Ich bin gezwungen, das zu machen. Ich werde überall gezwungen und dann denke ich mir, wenn ich jetzt halt in Polen nicht gezwungen werde, dann ist vielleicht Polen dann das neue, meine neue Heimat in der Firma. So. Und dann wundern sich alle, warum gehen die toxischen Firmen weg? Egal welcher Unternehmer sich dazu entscheidet, Unternehmer zu werden, er entscheidet sich fast ausschließlich am Anfang für die Freiheit. Mhm. Du stehst finanziell schlechter da als Angestellter, du hast viel mehr Sorgen, du hast viel mehr Bauchschmerzen, du hast viel mehr, aber du bist frei.
Das ist auch viel mehr Arbeitszeit und allem drum dran, ne?
Alles, aber du bist also in,
mehr
in
Risiko, meinem,
ja. Genau, in, im Kopf sagst du, aber ich kann es mir selber aussuchen. Mhm. So, und umso mehr der Staat da reingreift in meine Freiheit, umso unattraktiver wird es für mich, der Unternehmer zu, also diesen Pain zu nehmen für die Freiheit. Mhm. Weißt du, und irgendwann mal ist es ganz viel Pain für ein bisschen Freiheit. Mhm. So, und da wird es dann schwierig.
Ja, ich meine, das ist jetzt, also das ist ein Teil, ne? Der andere Teil ist halt, auch die, wir hatten es vorhin eingänglich so ein bisschen die Rhetorik, die halt auch angenommen wird von manchen Leuten, also nicht nur jetzt Regierung, sondern halt auch ja. beispielsweise Ökonomen, die halt nachher sagen, ja, also gehen wir ja. wieder auf diese Pendlerpauschale ja. beispielsweise wieder zurück, um da vielleicht dann den kleinen Mann, so, den kleinen Mitarbeiter da ein bisschen näher zu beleuchten, ne, davon zu sprechen, dass die Personen, die mit dem Auto zur Arbeit pendeln, privilegiert sind an der Stelle. Ne? Das ist halt auch wieder super... super schwierig an der Stelle. Also zum einen dieses Wort privilegiert, ja. ne, hat eigentlich ist es eine völlig falsche Verwendung ja. dieses Wortes. Ne, man ist da in dem Moment nicht privilegierter als irgendjemand anders.
Ich habe einen Job, jeden Fall privilegierter als jemand, der auf der Couch sitzt und arbeitslos ist. Wie privilegiert ist man?
Naja, privilegiert heißt ja in dem Moment, ich habe in irgendeiner Art aufgrund meiner Situation einen Vorteil.
Ja. Ne?
Soll ich jetzt einen Vorteil haben, weil ich arbeiten gehe, weil ich Leistung bringen möchte, weil ich meiner Familie
ja. oder mir selber Urlaub geben wollen.
Ja. Was leisten oder was geben möchte, ne, im Leben. Ne, dementsprechend, also auch wieder dieser Punkt, das kommt, glaube ich, bei vielen Leuten nicht wirklich gut an. Und es hat auch immer diesen Punkt mit dabei, Anreize schaffen. Ne? Also wir schaffen uns selber Anreize gefühlt ab. Also ja. zum einen sinkt natürlich das Vertrauen, was man braucht, intern wie extern. Und aber wir schaffen so ein Stück weit dieses Bild, dass wenn du Leistung bringst, ne, oder wenn du ja. den klassisch auf Deutsch jetzt den Arsch aufreißt, dass du dann zumindest was getan hast, damit das besser wird. Ne? Mhm. Diese Anreize nehmen wir langsam genau. gefühlt raus. Ne?
Aber das ist ja das, was ich meine mit belohnen oder bestrafen. Mhm. Und eigentlich ist derjenige, der was tut, derjenige, der bestraft wird, damit jemand, der es nicht tut, belohnt wird. Mhm. Also es ist eigentlich die komplett umgedrehte Situation. Und weißt du, das ist ja genauso wie, jetzt sitzt du im Homeoffice, das ist doch geil. Aber dann lass doch jemanden, der auf die Baustelle geht, der muss halt 5 Tage mehr Urlaub haben. Aber kompensieren. Also nicht ich als Chef muss dem 5 Tage mehr geben, sondern du bist im Homeoffice, dann gibst du 5 Tage dem ab, der kommt. Hm.
So, also ja, die Frage ist halt auch wieder mit dem Eingreifen
genau.
von außen. Muss das von außen kommen oder nicht? Nee,
muss es nicht.
Und was ich auch wieder ein bisschen schwierig finde, und da habe ich mir so ein bisschen die Frage neulich gestellt, aber vielleicht auch schon dein Bild ganz spannend zu sehen, entwickelt sich das langsam Richtung einer Neidgesellschaft?
Mhm. Ziemlich? Aber das sind wir schon.
Also ja, aber immer weiter, also immer schneller, ja, es gefühlt beschleunigt sich. Ne? Ja. Derjenige, der mit dem Auto fährt ne, zur Arbeit, weil er Leistung bringen möchte und sich in dem Moment den Luxus leistet, von seinem hart verdienten Geld ein Auto zu kaufen.
Und dass er schneller Kfz-Steuer zu bezahlen. Genau,
dass er schneller von A nach B kommt, ja. ne, um dann vielleicht auch abends schneller wieder bei seiner Familie zu ja. sein, anstelle mit den Öffentlichen oder mit der Bahn etc. halt ja. In Buxtehude liegen zu bleiben. Ja. Also wie ist das passiert, dass wir da wirklich plötzlich auf die Art der Gesellschaft auch wieder neidisch sind an der Stelle? Oder die Leute, die halt im Homeoffice ja. sind, neidisch sind?
Ich weiß gar nicht, ob sich das so verschoben hat. Das ist ja immer die große Frage. Hast du es früher einfach nicht gehört? Weil da gab es kein Social Media. Ja, ne? Also war das einfach so eine Randerscheinung. Ich meine, gestern hat das, wir hatten ja gestern Abend Veranstaltungen und es sind ja immer geile Gespräche. Also eine Netzwerkveranstaltung. Ich kann nur jedem empfehlen, geht zu ganz vielen Netzwerkveranstaltungen. Einer hat dann gesagt, wenn du LinkedIn glauben würdest, müsste die Linke 40% haben. Also bei LinkedIn sagt jeder, verteilt noch mehr Geld und ist doch alles ganz schlimm und die Reichen haben viel zu viel. Und ich glaube halt, dass die Rhetorik schon da falsch ist, dass jemand, den es gut geht, der kann sich das schon nicht erarbeitet haben. Das ist ja auch das, was die Linken immer sagen, ja, ein Herr Schwarz hat sich das ja nicht erarbeitet. Mhm. Ja, aber natürlich hat er sich das. Also, ne? Und dann, ja, aber wenn jemand so reich ist und dann kommen die Erben und dann sagen die Leute, ja, in der Schweiz gibt es auch eine Erbschaftssteuer. Ja, in der Schweiz gibt es 9% Steuern und da gibt es für 1 Promille der Firmen gibt es, glaube ich, 0,5 bis 1,5% Erbschaftssteuer. Macht das. Also, aber dann für alle Unternehmen 9% Steuern. Also, weiß nicht. Und dann siehst du das halt, das wird dann immer so zerrupft und zerhackstückt, als ob überall alles besser wäre und uns geht es allen zu gut. Und dann kommt ja immer was und das finde ich ist gefährlich, dass das der Normal Bürger, der normale Mensch nicht versteht, eine Steuer, die du jemandem gibst, der über dir steht, monetär, gesellschaftlich, unternehmerisch, die fällt immer auf dich. Mhm. Immer. Also wenn ein Unternehmer 5% mehr Steuern zahlt, zahlst du 5% mehr. Mhm. Der nicht. Also das, weißt du, wenn ich sage, jetzt kommt hier die Sozialversicherungsbeiträge für Vermieter. Mhm. Ja, wer bezahlt das? Das bezahlt doch nicht der Vermieter, das zahlt der Mieter. Mhm. So, weißt du, und dann denke ich mir, die sagen, jawohl, jetzt müssen die toxischen Vermieter werden, jetzt zur Kasse gebeten. Nee, du. Und so dumm wie wir sind, sagen wir alle, ja, nee, das ist fair. Die bösen, bösen Vermieter.
Ja, ich denke, das ist halt viel mit, also auch wie die Sachen verpackt und verzählt werden. Ne? Das sind viele rhetorische Tricks ein Stück weit dabei. Die Leute, die da die Sachen auch anwenden, wie gesagt, Ökonomen, Wirtschaftsweise, aber auch aus anderen Bereichen, ne? die sind nicht blöd. Ne? Ja. Die wissen, was sie in dem Moment halt dann auch sagen und auch bewerten.
Ja,
Es kommt halt irgendwie gefühlt bei Lieschen Müller ein bisschen anders halt dementsprechend an oder genau so, wie es halt auch angedacht ist. Und das finde ich halt ein bisschen schwierig.
Ist halt
bisschen
Stammtisch, ne? Aber ich, also an sich, ich finde ja alles, ich sag mal so, ich meine, diese Rechnung gibt es ja, glaube ich, früher hat der Spitzensteuersatz, haben wie viel, ich glaube, 5, also ganz wenige Mitarbeiter haben es geschafft, in diesen Spitzensteuersatz zu kommen und jetzt sind es 60%. Und das zeigt ja nur, dass das, was ich gerade sage, sich immer bewahrheitet. Ist ja genauso, wie du gesagt hast, vorhin im Vorgespräch vollkommen richtig. Jetzt senken wir für 2 Monate die Benzinpreise, erhöhen die Tabaksteuer, aber die Tabaksteuer bleibt erhöht. Und die Preise, die normalen CO2-Preise oder wie es heißt, die gehen ja wieder hoch. Und das ist eigentlich diese Verarsche, in der wir ständig sind. Also
ich meine, du musst Senkungen querfinanzieren, das ist klar. Ich meine, wenn du auf der einen Seite was gibst, musst du auf der anderen Seite, wie du gerade
schon sagst, oder du fängst halt an, Geld gut auszugeben. Ne? Also auch das ist ja was, wo wir, und ich glaube, und das ist ja was, und das wissen alle. Weißt du, und ich glaube einfach, dass das gefährlich ist. Also es wissen alle, dem deutschen Staat mangelt es nicht an zu wenig Geld. Sondern wir haben ja ein Ausgabenproblem. Hm. Also weißt du, wir erlauben uns den größten Bundestag, wir haben 5,4 Millionen Menschen im Staatsdienst, davon bist du ja auch einer, und so weiter und so fort. Und jeder sagt, ja, wir bräuchten noch mal einen. Ja, und da bräuchten wir noch mal was. Und wir bräuchten noch ein Ministerium und wir bräuchten da noch ein schöneres Gebäude und wir bräuchten da noch was. Und jetzt die Beamten kriegen dann vielleicht die 1.000 Euro und hin und her und da. Aber das müssen ja andere Menschen auch erwirtschaften. So, und ich glaube, dass das halt gefährlich ist, weil die Leute wissen langsam, ich werde verarscht.
Ja, und es gibt halt auch viele Beispiele aus anderen Ländern, wie halt ein zu großer Staatsapparat halt dann auch zeigt, dass das nicht immer positiv sein kann.
Es wird nicht effizient dadurch mehr.
Also mir fällt es spontan auch kein Land ein, wo das jemals irgendwie nachhaltig in dem Moment dann auch geklappt hat. Ne? Und wir sind, glaube ich, bei knappen 50%. Mittlerweile, was Staatsquoten angeht, was
Bedienstungen etc. Ja, aber halt auch, wenn du die, ne, also hier die Realwirtschaft geht ja brutal nach unten. Ich glaube, das hat sich letztes oder vorletztes Jahr.
Wenn du rein die Statistik siehst, ist der einzige Sektor, der im Moment gerade halt läuft, ist der Staat halt, ne,
genau.
Der
noch einstellt. Und halt auch ineffizient. Also du könntest ja jetzt schon sagen, okay, der Staat investiert in Brücken. Das bedeutet, da muss ein Ingenieursbüro, da müssen Statiker, da müssen eine Baufirmen, da muss geplant werden. So. Und dadurch hast du ja den staatlichen Sektor, der über seine Investitionen die private Wirtschaft und in der privaten Wirtschaft sitzen die Leute, die ja netto Steuern bezahlen sozusagen. So, und das hat ja wieder einen positiven Rattenschwanz nach unten. Das Problem ist aber, dass ich weiß nicht, vielleicht ist es ein ganz schlimmes Wort, aber das ist so eine Inzucht geworden. Also weißt du, auch diese, jetzt müssen wir letztens, ich weiß gar nicht, in welcher Stadt das war, da muss ja das Essen, also es muss ja alles ausgeschrieben werden, europäisch. So, und da gibt es jetzt eine Schule, die hat gegenüber, war eine Frau, die hatte früher mal ein Restaurant, hat es zugemacht und hat aber gesagt, hey, ich kann für die Schule noch weiter kochen, also das schaffe ich. Ne, also was weiß ich, 150 Mal Spaghetti Bolognese ist nicht so kompliziert wie ein Restaurantbetrieb. Und die hat das angeboten, ich glaube für 6 Euro und grad pro Essen. Und das war super. Und jetzt musste das aber neu ausgeschrieben werden und das hat jetzt ein polnischer oder tschechischer irgendwo, der muss aber 100 Kilometer reinfahren und bringt jetzt das Essen in so Convenience-Zeug, das muss dort nochmal aufgewärmt werden, dafür haben die sich jetzt einen Gastrobackofen kaufen müssen, bla bla bla, aber der war halt 15 Cent billiger pro Essen. Und die hat halt das Essen rübergebracht. Weißt du, dann denke ich mir, oh. Weißt du, und es ist alles nur noch so komisch geworden. Ich kann das gar nicht beschreiben.
Ja, die Frage ist auch, wo investiert man an der Stelle dann rein oder wo setzt man den Hebel dann rein? Ne? Wir befassen uns ja auch viel mit KI. Die Frage, die man sich stellen kann, ist die Investition in KI-Rechenzentren tatsächlich das, was wir brauchen, weil dann plötzlich die Leute mehr KI nutzen?
Servus.
Oder ist das in dem Moment tatsächlich, also ist es der richtige Hebel, dort rein zu investieren? Oder muss ich nicht in irgendwelche andere Anreize dann in dem Moment schaffen? Muss ich überhaupt Anreize diesbezüglich dann schaffen?
Ne? Naja, ich sag mal so, der größte, also sagen ja auch mittlerweile, die Stimmen werden ja lauter, der Staat soll doch einfach mal 2 Jahre keine neuen Gesetze bringen, die Unternehmen hemmen. Also du musst dich ja erstmal an die Ist-Situation gewöhnen. Also wenn jetzt kommt das Transparenzgesetz, Entgelttransparenzgesetz, das ist ein unfassbares Bürokratiemoloch, gerade für große Firmen. Jetzt kann ja jeder kommen und sagen, oh, hier Gehaltsvergleich, da vor Gericht, ich verdiene 6 Cent weniger. Ist alles ganz wichtig. Aber viel wichtiger wäre es ja, weiß ich nicht, als Automobilbauer ein gutes Auto zu bauen. So, jetzt kommt die Teilzeitkrankschreibung. Habe ich jetzt gelesen, ich persönlich sage, gut, ist eigentlich schon sinnhaft. Ne? Wenn ich jetzt ein gebrochenes Bein habe, kann ich trotzdem irgendwie mal 2 Stunden am Laptop sitzen, aber vielleicht nicht 8. Jetzt habe ich einen ganz interessanten Bericht gelesen, was das an Bürokratie aufruft, weil ja auch die Krankenkasse sagt, ich muss jetzt ja nur 1 Woche 50% und dann mit deinem Betrieb und du musst dann den Anteil bezahlen und die sagen, dass das so ein absurdes Moloch an Bürokratie werden wird, auch bei den Krankenkassen, bei den Unternehmen. Und dann denke ich mir, oh Gott, das Nächste, was kommt. Weißt du, wir halten uns nur noch mit uns selber auf. Also da geht es nicht mehr um, weiß ich nicht, wie muss diese Glasflasche möglichst haptisch optimal in der Kundenhand sein. So, es geht darum,
wir denken nicht an den Kunden, sondern wir denken an uns.
Genau, welche DIN-Norm und wo muss und warum ist hier eigentlich nicht so ein Ding, was ich an der Nase habe.
Wir denken nicht an die Idee, wo wollen wir in 10 Jahren hin als Gesellschaft oder als Land oder wie auch immer,
sondern an uns. Und ich glaube, wie gesagt, also die Unternehmer und ich meine, ganz viele junge Leute verlassen das Land. Also ich rede jetzt von den Top, die haben aber auch früher schon das Land verlassen, also so ist es auch nicht. Aber wenn ich jetzt halt sage, die guten Unternehmer suchen sich eine Möglichkeit, die gehen dann, ob das ethisch und moralisch richtig ist, die gehen dann nach Dubai oder so, zahlen halt keine Steuern oder ganz wenig Steuern. Die guten Mitarbeiter gehen in die Schweiz, nach Amerika, wie auch immer. Und das ist halt wie ein Konzern, der in der Restrukturierung ist. Die sagen dann Sozialplan. Welche Faktoren sind entscheidend? Wie lange bist du da? Hast du Kinder? Hast du pflegebedürftigen Eltern? Also die Leistung ist nicht dafür entscheidend, wer bleibt. So, und eigentlich passiert das Gleiche mit unserem Land. Also die was leisten, da sagen wir, geh mal, tschüss. Und die nicht auf der Stufe sind, also unter den Top 5%, die bleiben hier. Und müssen sich eigentlich darum kümmern, wie geht es ihnen jetzt weiter. Und das ist halt was, das macht mir große Sorgen, weil also egal wie geil mein Unternehmen ist, am Ende der Zeit brauche ich Kunden, die was bei mir kaufen. Und egal, was für ein geiler Professor du bist, wenn der Staat irgendwann mal sagt, wir haben kein Geld mehr, um im Landkreis Stuttgart 25 Hochschulen zu finanzieren, machen wir halt 5 zu, ist das vollkommen her, dann ist dein Arbeitsplatz ja auch irgendwann weg.
Ja, klar, logisch. Ich meine, diese Art des Wegzuges hatten wir auch. Ich meine, man hat ja auch zumindest in den letzten Jahren versucht, ein bisschen... auch wieder nicht mit Belohnungssystem, sondern eher mit, also statt mit dem Zuckerbrot, eher mit der Peitsche halt ranzugehen, eine Wegzugssteuer von Unternehmen. Nichtsdestotrotz haben wir immer noch Unternehmen, die gründen oder gegründet werden. Das heißt, es gibt noch Leute, die auch dran glauben, die auch diese Freiheit haben wollen, etc. Aber wie du schon sagst, dieses Brainrot, ne, also das Abwandern von Fachkräften, ist zumindest, in meiner subjektiven Wahrnehmung, kommt diese Diskussion zumindest hoch. Ne? Also ich kenne jetzt noch nicht wirklich viele, die tatsächlich gegangen sind. Man hat aus den USA gehört, zumindest als Regierungswechsel war, dass wieder viele auch da aus dem Land gegangen sind. Da wurden ja auch die, nennen wir es, wie auch immer, nicht Anreize, sondern die Situation halt geschaffen, dass die Leute dann tatsächlich auch davon betroffen waren, sich entweder aktiv gehindert wurden, wieder das Land zu betreten, oder sich dann halt wirklich auch aktiv Gedanken gemacht haben, ich muss hier irgendwie weg oder ich will hier nicht mehr bleiben, ich suche mir etwas anders. Ne? Und ich glaube, das ist auch wieder gesellschaftlich eine schwierige Situation, weil das sind ja potenziell Personen, die gerne in unsere Gesellschaft rein möchten. Und wenn wir uns da dann hinstellen und dann sagen, nee, wir haben hier kein Anreizsystem, wir wollen nicht, oder wir haben Situationen geschaffen, wo solche Leute dann eher gezwungen sind oder willens sind zu gehen, dann ist es halt schwierig, ne? Also gerade die Entwicklung. Und das macht mir persönlich auch Gedanken. Oder
so. Ja, und es ist, also wenn wir halt in die Zukunft gucken, die Ist-Situation ist, wir sind immer noch Weltwirtschaft Nummer 3 und ne, bei uns gibt es riesengroße Firmen, aber wenn du halt siehst...
Ja, man könnte aber noch ein Wort dazu packen, ne? In Klammern halt noch. Ne?
Ja, also genau.
So, aber man sollte sich nicht auf dem, was man hat, heute ausruhen, sondern man sollte halt einfach vielleicht die Bitte, nicht nur bis zur Motorhaube zu denken, sondern halt auch die Straße vorne ran zu sehen.
Genau.
Das ist die Vision, wo wollen wir uns eigentlich hinentwickeln.
Und
das ist sowohl auf Unternehmen als auch gesellschaftlich, halt als auch als Land zu sehen. Ne? Also immer die Frage, wo möchte man denn eigentlich hin?
Und eigentlich möchte ich immer in jede Verteilungsdebatte die Mehrwertdebatte mit reinwerfen. Also wenn ich irgendwelche Talkshows sehe, kriege ich, also teilweise kann ich es mir auch gar nicht mehr angucken. Weil quasi immer nur die Frage ist, wie könnte ich Reichen noch mal ein bisschen was wegnehmen und wie kann ich das nach unten verteilen? Und keiner sagt, wie können wir es schaffen, dass Menschen von unten, die vielleicht sagen, ich würde ganz gerne hier so einen Catering-Service starten, das kann ich bei mir aus der Küche machen, ich bin ein toller Koch, ich kann das anbieten, dann kommt das Veterinärsamt und dann kommt die Gesundheitsbehörde und dann kommt das Gewerbe an. Also nicht, wie kann ich oben die Leute noch mehr wegdrücken, weil die sind dann halt irgendwann weg, sondern wie kann ich Menschen, die was machen wollen, befähigen oder wie kann ich denen diese Eintrittshürde leichter machen? Und dann kommen die Leute mit einer Gründungsförderung und ich kenne einige, die jetzt gegründet haben und da fängt es schon an, ich muss halt eine Minute arbeitslos gewesen sein. So. Ich habe jetzt einen Unternehmer, also das ist ein CEO, da ist das Unternehmen in die Insolvenz gegangen, ganz bittere Geschichte, aber der hat gesagt, komm, ich mache weiter, ich habe jetzt viel gelernt, ne, Insolvenz und auch alles, was da dran hängt. Und der durfte jetzt, der hatte 3 Monate Sperrfrist, oder was weiß ich, also juristische Sachen, und der durfte in Social Media nicht seine Firma bewerben, weil er ja theoretisch gesehen dem Arbeitsmarkt, dem Bewerbermarkt, also solange du in der Arbeitsamts Maschinerie bist. Und er sagt, Martin, du glaubst nicht, was ich da alles mitmache. Und er sagt, jetzt musste jemand bei der IHK meinen Businessplan absegnen. Der sagt, das war eine dumme Person. Also nicht, es war einfach eine dumme Person. Das war irgendein BWL-Kasper, der jetzt bei der IHK sitzt und irgendwelche Businesspläne korrigiert. Der sagt, der hat von Tuten und Blasen keine Ahnung. Der kennt halt irgendwie Excel-Tabelle 1, Excel-Tabelle 2, aber wie die Auswirkungen sind, weißt du halt, wenn du Unternehmer bist. Und dem musste ich das jetzt rechtfertigen und jetzt musste ich den Businessplan so machen, dass er in der Praxis nicht mehr funktioniert, aber von der IHK abgesegnet wird. Und jetzt kriegt er diese Gründungsförderung. Und er sagt, natürlich mache ich das nicht. Aber ich habe es halt jetzt, also und er sagt, du wirst ja bescheuert.
Das ist auch wieder falscher Anreiz.
Genau, im Moment. Du wirst ja bescheuert, wenn du mit so jemandem redest und der sagt dir, nee, sie müssen das jetzt so und so und du sagst, nee. Und irgendwann gibst du auf und sagst, gut, ich schreibe das jetzt halt da rein.
Es haben halt beide Seiten in dem Moment nichts gewonnen. Nee. Ne? Also
null.
Ist Arbeitszeit reingeflossen.
Ja gut, der hat das mit KI gemacht, also es war auch überschaubar, aber der sagt halt, alleine mit diesen Menschen darüber zu diskutieren, macht dich dümmer. Weil du verlierst ja den Glauben an dieses Institut.
Ja, also wir merken in der Diskussion polarisierende Themen auf jeden Fall. An der Stelle vielleicht auch spannend an die Zuhörer, was beschäftigt euch denn? Ne? Ist es jetzt irgendwie hier der Preisdruck an der Tankstelle? Sind es die 1000 Euro, ne, die euch in Anführungszeichen zugesagt, versprochen, wie auch immer man es interpretieren möchte, wurden? Oder sind es dann doch eher die anderen, also andere Dinge, die euch dann beschäftigen? Schreibt es mal in die Kommentare. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, den Kanal größer zu machen, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ne? Liked das Video, verteilt es. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal zu dem nächsten Thema.
Bis dann. Ciao.
Ciao, ciao. Ich habe mal kurz auf die Uhr geguckt. Wir sind schon wieder 30 Minuten. Deswegen.